Ja, nach dem Thema der letzten Woche, was im Übrigen im Internet auch ist, die letzten beiden Themen, da kann man sich das anschauen. Auch die Präsentationen, die sind auch im Internet auf der Seite von Licht auf dem Berg. Also wer da nochmal einen Bibeltext irgendwie nachschlagen will oder so, der findet es da. Also nach dem Thema der letzten Woche soll es heute um die ältere Generation gehen. Um die Alten sozusagen aus biblischer Sicht. Das Thema, das passt ganz gut hierher ans Erzgebirge, denn wir sind hier tatsächlich die älteste Region Europas vom Altersdurchschnitt her, also Südwestsachsen, was so der Regierungsbezirk Chemnitz ist. Das ist also die Region, die vom Altersdurchschnitt her die älteste in Europa ist. Nirgendwo in Europa, in der EU, gibt es so einen hohen Anteil an Rentnern wie bei uns hier. Man ahnt es nicht. Ja, damit liegen wir noch vor Ligurien in Italien und Epirus in Griechenland. Das wären dann so die nächsten, die kommen vom Altersdurchschnitt her. Und weltweit gesehen liegen wir sogar vor dem Spitzenreiter Japan. Also Japan als ganzes Land. Die haben aber in Japan, glaube ich, Regionen, wo die Leute noch älter sind als bei uns. Chemnitz ist bereits jetzt schon gemessen am Altersdurchschnitt die älteste Stadt Deutschlands und wird in 10 Jahren auch die älteste Stadt Europas sein. Altersdurchschnitt. Und auf 100 Arbeitnehmer kommen dann in 10 Jahren 70 Rentner. Und die Prognosen sind so, dass in spätestens 30 Jahren aus statistischer Sicht bei uns in der Region sogar mehr Rentner leben als Arbeitnehmer. Das ist ein krasser Durchschnitt. Mal so als Vergleich: In London werden es in 10 Jahren 15 Rentner auf 100 Arbeitnehmer sein. Bei uns 70. Also das ist schon ein enorm krasses Verhältnis. Während in der EU die Länder Irland und Zypern zurzeit einen Altersdurchschnitt von 37,7 Jahren haben, wird er bei uns bald über 50 Jahre sein, also bei über 50 Jahren liegen. Und wenn man das jetzt mal weltweit vergleicht, also ich glaube Spitzenreiter ist Niger, das Land, die haben ein Durchschnittsalter derzeit von 15,2 Jahren. Bei uns bald über 50, bei denen 15. Also man sieht, die Generationen sind etwas ungleich verteilt über die Erde. Und wenn wir heute über die ältere Generation reden, dann reden wir sozusagen über uns hier, hier im Erzgebirge. Ja, der Erzgebirgskreis, der wird auch aus jetziger Sicht, also ist nicht gesagt, dass alle Prognosen so eintreten, aber wenn man einfach mal die Entwicklung so weiter anschaut und voraus prognostiziert, dann wird unser Landkreis in den nächsten 15 Jahren nochmal 15 bis 17% der Einwohner verlieren. Das ist schon viel. Wir haben also schon in der Zeit, also als ich in die Schule gekommen bin, da gab es hier noch 100.000 Menschen mehr im Erzgebirgskreis, was heute der Erzgebirgskreis ist. Es waren ja damals, ich glaube, 4 verschiedene Landkreise. Und da haben wir also einiges verloren. Und die Gesellschaft wird älter und älter hier bei uns. Für uns als Christen ist es deswegen keine überflüssige Frage, wenn wir danach suchen, was Gottes Pläne mit der älteren Generation sind. Das ist eine sehr wichtige Frage für uns hier vor Ort. Also, wie sieht denn das Reich Gottes aus für alte Menschen? Man hat manchmal in manchen christlichen Kreisen das Gefühl, das Reich Gottes und alles, was Gott im Sinn hat und alles, was Gott tun und schaffen möchte, das betrifft nur die junge Generation. Aber was sind Gottes Gedanken über den Älteren der Gesellschaft, die es schon immer gab und die schon immer ein Teil von Gottes Plan waren? Das ist von daher wichtig, dass wir darauf schauen, also wie sieht Gott alte Menschen, welches Potenzial sieht er in ihnen, welche Berufung liegt auf ihnen, welchen Nöten will er im Leben begegnen und was will er durch sie in seinem Leib, in seiner Gemeinde voranbringen. Man muss jetzt vielleicht noch sagen, dass unsere Bevölkerungsstruktur hier in der Region die weltweite Ausnahme ist. Also wenn man weltweit schaut, da nimmt die Bevölkerung zu und sie wird immer jünger. Wir haben nach wie vor noch ein enormes Bevölkerungswachstum auf der Welt, wobei es im Laufe dieses Jahrhunderts wohl abgebremst wird. Also die Entwicklungen gehen schon so, dass es nicht mehr ganz so steil weitergeht mit dem Wachstum. Als meine Eltern geboren wurden, da gab es weltweit 3 Milliarden Menschen. Bei meiner Geburt waren es dann schon 5 Milliarden und in wenigen Jahren werden es 8 Milliarden sein. Und Menschen entstehen bekanntlich nur durch Geburt, deswegen wird das Durchschnittsalter immer jünger in vielen Regionen der Welt. Wenn man von oben auf die Welt drauf schaut im Moment, dann könnte man tatsächlich die Generationen so ein Stück weit nach Kontinenten aufteilen. Also man könnte sagen, Afrika ist das Geburtshaus der Welt. Wir sind ja hier, über uns ist ein Geburtshaus. Global gesehen ist Afrika das. Da ist die Hälfte aller Menschen unter 20 Jahre alt. Südamerika, Asien, Ozeanien, dort die ganzen Inseln, da könnte man sagen, das ist so der Jugendclub oder die Elterngeneration auf der Erde. Nordamerika und Europa sind dann das globale Seniorenheim, wobei Europa, da ist es noch eher so, dass da schon fast die Enkel fehlen, die mal zu Besuch kommen können, wenn wir das Seniorenheim sind. Und wir hier in Südwestsachsen sind die Spitze des Eisbergs. Das klingt natürlich jetzt besonders krass und vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Ganz so verheerend fühlt es sich ja nicht an, wenn man hier lebt. Die Statistiken, die kommen ja auch dadurch zustande, dass ältere Menschen bei uns viel länger leben als in anderen Teilen der Welt. Das ist ja auch eine Form von Segen, was wir hier erleben. Das Durchschnittsalter in manchen Ländern kommt ja auch durch eine hohe Kindersterblichkeit zustande und weil die medizinische Versorgung schlecht ist. Also das ist auch ein Teil der Statistiken. Wir haben ja auch Kinder und Jugendliche trotzdem hier, aber im weltweiten Maßstab ist die Verhältnismäßigkeit zwischen Kindern und Jugendlichen und älteren Leuten trotzdem bei uns nochmal sehr stark ausgeprägt Richtung Alter, hohes Alter. Also wenn wir von alten Menschen reden, dann ist die Frage, wen meinen wir damit? Zunächst mal sehen wir folgende Entwicklung. Die Menschen, die werden immer älter in unserer Zeit. Die Lebenserwartung, die ist aktuell in Deutschland bei den Männern bei 78,5 Jahren und bei den Frauen bei 83,3 Jahren. Die werden älter. Seit der Wende ist die Lebenserwartung in Deutschland um 5 Jahre gestiegen. Und in den nächsten Jahren soll es noch mal um ein paar Jahre ansteigen. Also man wird älter und älter. Allerdings bewegt sich die Lebenserwartung doch relativ in einem Bereich, den wir auch aus der Bibel kennen. Also mal als Beispiel, Mose hat einen Psalm geschrieben, der Psalm 90, Vers 10. Und dort sagt er, die Tage unserer Jahre sind 70 Jahre und wenn in Kraft, also wenn es einem gut geht im Alter, dann 80 Jahre. Also 70, 80 Jahre ist eine normale Lebenserwartung laut Mose. Und das deckt sich ja so in etwa mit dem, was wir auch heute haben. Also da liegen wir leicht drüber von der durchschnittlichen Lebenserwartung her. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir meilenweit entfernt sind von dem, was es früher gab. Man liest manchmal Lebenserwartungen so aus dem Mittelalter und aus der Antike irgendwo hier bei 30 Jahren und so. Das kommt aber meistens zustande durch eine enorm hohe Kindersterblichkeit. Also dass viele nie erwachsen geworden sind, aber die erwachsen geworden sind, die wurden teilweise auch ähnlich alt wie zu allen Zeiten. Also 70, 80 Jahre ist ein Alter, was alte Menschen seit Jahrtausenden erreichen, also wie man hier bei Mose lesen kann in diesem Psalm. In den neutestamentlichen Gemeinden, da finden wir einen Hinweis darauf, ab wann man als alt galt oder zumindest so ein Stück weit, wo die Gemeinde dann Fürsorge übernommen hat und das, was es an Rente staatlicherseits nicht gab, das hat dann die Gemeinde übernommen und das begann ab 60. Da steht nämlich in 1. Timotheus 5, Vers 9, eine Witwe soll ins Verzeichnis eingetragen werden, wenn sie wenigstens 60 Jahre alt ist. Das heißt, man kann damit rechnen, ab da ist also da ist man davon ausgegangen, bei über 60-Jährigen ist es für die schwer, den Lebensunterhalt selbst zu erwirtschaften, weil sie älter geworden sind. Und dann sind sie aber nun mit 60 noch nicht gleich gestorben. Also man kann auch sagen, 70, 80 Jahre ist wahrscheinlich auch zu neutestamentlichen Zeiten ein normales Alter. So haben wir immerhin ungefähr eine Entsprechung zwischen damals und heute. Es ist gar nicht so extrem weit auseinander. Natürlich gibt es Leute, die über 100 Jahre alt werden, aber das gab es damals auch. Ich rede jetzt mal noch nicht mal von den ganz alten Zeiten in der Bibel. So die ersten Kapitel, da hat man ja noch mal ganz andere Altersangaben. Aber alles, was dann so später kam. Und da merken wir, es ist relativ eng beieinander. Also die Witwen in den neutestamentlichen Gemeinden, so mit 60 Jahren, hat man die Fürsorge als Gemeinde dann auch sehr bewusst übernommen. Heutzutage, die meisten gehen so um 64 herum, glaube ich, im Moment in Rente. wenn man so die Durchschnittswerte anschaut. Also es ist doch relativ ähnlich. Ab wann werden Menschen als alt gesehen? Das ist natürlich was ein bisschen im Wandel ist. 600 vor Christus hat Solon von Athen Leute ab 57 Jahren so der älteren Generation zugerechnet. Da ist man schneller, als man denkt, wenn man jung ist, ne? Im Mittelalter galt ein Mensch dann etwa auch ab 60 Jahren als Greis, als Senectus auf Latein. Heutzutage fühlt man sich als 60-Jähriger noch nicht so alt. Man ist fitter als vielleicht in früheren Generationen. Und die medizinischen Möglichkeiten, die lassen einen glauben, dass man einen Anspruch auf seinen 100. Geburtstag hätte, vielleicht, ja. So hat man manchmal den Eindruck. Aber wir merken es im Moment, da braucht nur mal eine neue Krankheit kommen und plötzlich kriegt man gesagt, dass man mit 60 schon zur Risikogruppe gehört, und wird auf den Boden der Tatsachen wieder zurückgeholt. Also wir merken, es ist durch die Zeiten hindurch doch sehr ähnlich. Also in früheren Zeiten, so 60-Jährige hat man so gesagt, das sind ältere Leute. Heutzutage, ich kenne Leute, die fahren mit über 70 andere zum Seniorenkreis in die Gemeinde, kommen aber selber nicht, weil sie sich da noch nicht angesprochen fühlen. So alt fühlen sie sich noch nicht. Und dann holen sie die Alten wieder ab irgendwann, ne? Und das ist also auch eine Frage des Gefühls manchmal, wie alt man ist. Ein Aspekt, wodurch das Seniorenalter hier in 1. Timotheus 5 noch definiert wird, ist auch die Menopause der Frau, also ab wann man keine Kinder mehr bekommen kann. Das ist auch so ein Moment, wo hier in diesem Kapitel draus hervorgeht, ab da lohnt es sich auch nicht mehr nochmal zu heiraten, wenn man verwitwet ist, weil man kann ja sowieso keine Kinder mehr kriegen. Das ist so die innere Logik der Texte. Da ist man dann eine richtige Witwe. Also da braucht man dann nicht mehr anfangen, nochmal zu heiraten oder so nach diesen Texten. Wodurch sind alte Menschen in der Bibel noch gekennzeichnet? Also wir merken, wir bewegen uns jetzt einfach nochmal in dem ganz Natürlichen, was alte Menschen ausmacht. Und wir merken auch da, die Zeiten haben sich eigentlich nicht geändert. Also alt war damals, also ein alter Mensch zu sein, war damals nicht so viel anders als heute, nur dass wir heute viel mehr Möglichkeiten haben, manche Defizite zu kompensieren. Aber mal so ein paar typische Alterserscheinungen, die das Menschenleben so mit sich bringt, finden wir in der Bibel. Erstmal so ganz klassisch die Altersschwäche. Also zum Beispiel sagt Mose, im Übrigen, Mose sagt zwar 70 bis 80 Jahre, ist ein normales und gutes Alter, er selber ist aber 120 geworden. Aber da merkt man auch schon mal, es gab so das Normale und es gab das, was darüber hinausging. Das sieht man also bei Mose selbst schon. Und er sagt am Ende, 120 Jahre bin ich heute alt, ich kann nicht mehr aus- und eingehen. Also es fällt mir schwer, mich hier noch vom Fleck zu bewegen. Ist auch mit 120 Jahren okay. Das ist der erste Text hier, 5. Mose 31, Vers 2. In Psalm 71, Vers 9, da heißt es, verwirf mich nicht zur Zeit des Alters, beim Schwinden meiner Kraft verlass mich nicht. Das ist ein Gebet. Also ganz klassisch, im Alter schwinden die Kräfte. Es kommen auch die grauen Haare dazu. Das ging denen damals auch nicht anders. Heute kann man färben. Damals nicht. Damals hieß es noch, der Schmuck der jungen Männer ist ihre Kraft, graues Haar aber die Zierde der Alten. Da sieht man, was man sich heutzutage entgehen lässt, wenn man sich die Haare färbt. Sprüche 20, Vers 29. Es ist eine Zierde alter Menschen, graues Haar zu haben. Oder Samuel, der Prophet Samuel hat gesagt, ich aber bin alt und grau geworden. Das ist ja schon fast sprichwörtlich, alt und grau. Von Samuel kommt es her. Dann Sehschwäche, Blindheit, damals natürlich ganz schnell zur Blindheit geführt, die Sehschwäche. Heutzutage macht man dann nochmal eine OP oder so. Aber damals waren viele blind im Alter. Isaak war blind, Jakob war blind, Eli, Ahia, also kann man mehrere aufzählen. Und es geschah, als Isaak alt geworden und seine Augen trübe waren, sodass er nicht mehr sehen konnte. Und das kommt also hier an mindestens vier Stellen vor, dass Leute dann erblindet sind, dann kranke Füße, dass man also nicht mehr so richtig vorwärts kommt. Asa, von dem heißt es doch, zur Zeit seines Alters war er an seinen Füßen krank. Dann, dass der Geschmackssinn und das Gehör schwächer werden. Da gibt es einen sogenannten Barzillai in 2. Samuel 19, von dem das berichtet ist. Dann Osteoporose und Übergewicht, auch das, nämlich der Eli, der ist dann in einen krassen Moment vom Stuhl gestürzt und sich das Genick gebrochen und es steht halt da, er war alt und sehr übergewichtig. Und da merkt man, wie so ein Sturz natürlich dann nicht mehr gut tut. Dann der Temperaturhaushalt, der gerät auch mal durcheinander. Von David wird gesagt, und der König David war alt, hochbetagt. Man bedeckte ihn mit Kleidern, aber es wurde ihm nicht warm. Er hat immer gefroren. Es ist nochmal eine sehr abenteuerliche Geschichte, wie man ihm dann geholfen hat. Das muss man in heutige Zeit nicht übernehmen. Könnt ihr nachlesen in 1. Könige 1, Vers 1. Dann auch natürlich völlig normal Unfruchtbarkeit, also dass man dann nicht mehr Kinder kriegen kann. Und auch die sexuelle Lust abnimmt. Also von Abraham und Sarah heißt es, Abraham und Sarah aber waren alt, hochbetagt. Es erging Sarah nicht mehr nach der Frauenweise. Und Sarah lachte in ihrem Inneren und sagte, nachdem ich alt geworden bin, sollte ich noch Liebeslust haben? Und auch mein Herr ist ja alt. Also völliges Unverständnis ihrerseits, wie sie jetzt noch zu einem Kind kommen soll. In diesem hohen Alter. Also die Bibel beschreibt das Alter sehr ehrlich, sehr pragmatisch, sehr, also so, wie es jeder kennt. Und weist darauf hin, dass Schwachheit und gesundheitliche Einschränkungen in diesem Leben völlig normal dazugehören. Das kann man drehen und wenden, wie man will. Wir haben Männer und Frauen Gottes in der Bibel, denen es nicht anders ging als alten Leuten heutzutage. Und da finden wir zum Beispiel Texte, Prediger 12, Vers 1. Und denke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugendzeit, bevor die Tage des Übels kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, ich habe keinen Gefallen an ihnen. Die Tage gefallen mir nicht. Und hier ist der Rat, deswegen mach Frieden mit Gott, solange du noch nicht so sehr mit dir selbst beschäftigt bist, mit deinem Leiden, mit deinen Schmerzen, mit allem, was dich im Alter betrifft, sondern mach's in jungen Jahren fest. Oder 1. Korinther 15, Vers 43, da wird über unser Leben gesagt, es wird gesät in Schwachheit und wird auferweckt in Kraft. Also unser Leben hier auf der Erde ist einfach mal von Schwachheit gekennzeichnet. Und im Alter natürlich dann auch so, also umso mehr. Und es kommt aber neues Leben, wir werden auferweckt in Kraft. Das wird hier gegenübergestellt. Ja, was man bei vielen geistlichen Leuten in der Bibel aber auch findet, sind solche Formulierungen wie: Und Abraham verschied und starb in gutem Alter, alt und der Tage satt. Also lebenssatt, also nicht in dem Sinne wahrscheinlich, dass sie das Leben satt hatten, sondern dass in ihnen was gesättigt war. Da gibt es etliche Texte. Von Isaak wird es gesagt, von David. Und David war alt und der Tage satt. Da war was gesättigt am Ende. Hiob, er starb alt und satt an Tagen. Und da merkt man, dass es hier darum geht, dass auch was zur Ruhe kommt, dass was, dass Frieden einzieht, dass was befriedigt ist, dass man wirklich auch gesättigt ist an dem, was man im Leben gesucht hat und gebraucht hat. Und man hat es gefunden. Und das ist toll, wenn man das von geistlichen Leuten am Ende sagen kann. So wie bei den Beispielen hier in der Bibel. Dass man am Ende des Lebens sagen kann, ich bin zwar schwach, ich kann zwar nicht mehr gut sehen, ich komme nicht mehr so gut hoch, aber ich bin gesättigt vom Leben und von dem, was Gott gegeben hat. Und gleichzeitig findet man Menschen, die auch bestimmte Alterserscheinungen ausdrücklich nicht hatten, also denen es besonders gut ging im Alter. Mose zum Beispiel, also wir haben zwar gerade gelesen, dass er nicht mehr aus- und eingehen kann, aber andererseits heißt es, sein Auge war nicht trübe geworden und seine Frische nicht geschwunden. Also da war was lebendig und frisch in ihm und er konnte noch gut sehen, deswegen konnte Gott ihm auch noch das verheißene Land zeigen, was er nicht selber betreten durfte, aber er konnte es noch sehen und er war noch voll wach bei der Sache bis zum letzten Tag. Oder von Kaleb wird gesagt, in Josua 14, Vers 10 und 11, ich bin heute 85 Jahre alt, ich bin heute noch so stark wie an dem Tag, als Mose mich aussandte, also damals als Kundschafter, das war ja über 40 Jahre vorher, wie meine Kraft damals, so ist meine Kraft jetzt, sowohl zum Kampf als auch um aus- und einzuziehen. Das ist eine Ansage von einem 85-Jährigen, der sagt, ich bin in den über 40 Jahren kein bisschen schwächer geworden und ich bin bereit zu kämpfen und das Land einzunehmen. Das ist enorm. Ja? Und man merkt hier, es gibt also beides nebeneinander, die völlig normalen Alterserscheinungen. Dann gibt es Leute, die schieben die Statistik ein Stück weit nach oben. Und da merkt man, es ist eine Form von besonderer Gnade auf ihrem Leben, all das nicht zu erleben und kraftvoll bis zum Schluss zu sein. Es gibt also das Normale und das Außergewöhnliche. Und ich glaube, das sollte man in Dankbarkeit auch einkalkulieren, wenn es um das eigene Leben geht. Es ist eben nicht normal, dass man bis ins hohe Alter grundsätzlich fit und unbeschadet bleibt. Wunderbar, wenn es einem so geht, aber den meisten Männern und Frauen Gottes in der Bibel ging es anders. Den Erzvätern, Samuel, den Propheten, David und vielen anderen ging es anders. Leute, die nach dem Herzen Gottes waren, so wie es von David heißt. Und andere gab es, die haben so eine besondere Gnade der Altersfitness empfangen. Und auch das gibt es natürlich heute. Ja, so kann man zumindest das Alte Testament zusammenfassen, was das betrifft. Im Neuen Testament haben wir natürlich wenig Altersangaben, wie alt Leute geworden sind, weil die Apostel vor allem und die Leiter der frühen Gemeinde den Märtyrertod meistens gestorben sind. Also die sind meistens nicht alt geworden aus diesem Grund. Und da haben wir relativ wenig Berichte von alten Leuten, die dort nochmal ein bisschen also ausgeführt werden, wie es denen ging und wie alt die geworden sind. Was wir aber finden, sind Texte darüber, wie man mit alten Menschen umgehen soll. Auch in den neutestamentlichen Gemeinden. Und hierzu aber erstmal ein kurzer Blick in das Umfeld von Israel. Wir haben es ja letzte Woche schon mal gemacht mit den Kindern und Jugendlichen und gefragt, okay, das, was in der Bibel steht, das spricht ja in die antike Welt auch hinein. Und was ging denn ringsrum ab? Welchen Stand hatten Kinder und Jugendliche? Und heute die Frage, auch welchen Stand hatten alte Leute? Da kann man Verschiedenes finden. Also zum einen, es gibt so, ich sag mal, drei große Hotspots in der damaligen Zeit, kulturell auch. Das war Rom, Athen und auch Sparta. Die haben sehr unterschiedlich getickt, diese Städte. Sparta zum Beispiel, eine sehr kriegerische Stadt. Und auch Rom, das republikanische Rom, da haben die alten Leute eine sehr starke Stellung gehabt. Die haben in den Familien eine herausragende Stellung gehabt, waren hochgeschätzt. Also die Familienoberhäupter, der Familienvater, der hatte also Ansehen bis zum Tod, war er das Oberhaupt der Familie. Die Mutter, die Mater Familias, der gebührte eine besondere Ehrenstellung bis zum Schluss. Also da wurden die Alten geehrt. In Athen dagegen wurden sie ausgegrenzt. Ganz andere Kultur, zeitgleich. In Athen, also die athenische Gesellschaft, die war so schnelllebig und von Dynamik und Innovation bestimmt, dass die Alten an der Demokratisierung von Athen wenig Anteil hatten. Es gibt kaum athenische Komödien, also die haben einen Haufen Theater gehabt, wo Stücken aufgeführt wurden. Und es gibt kaum athenische Komödien, die aufgeführt wurden, ohne dass alte Menschen dort karikiert wurden und sich lustig gemacht wurde über die Alten. Da wurde ausgedrückt, dass sie im Grunde für die Gesellschaft eine Nebenrolle spielen. Das war so der Geist von Athen, sage ich mal, wie man mit alten Leuten umgegangen ist. Also da haben wir ganz Unterschiedliches. Altersvorsorge war sowohl in Athen als auch in Rom Privatsache. Also da mussten sich dann die Familien drum kümmern, um ihre alten Familienmitglieder. Die Nachkommen waren gesetzlich dazu verpflichtet, für die eigenen Eltern im Alter zu sorgen, außer, es gab dann auch ein paar juristische Ausnahmeregelungen, wenn zum Beispiel die Eltern ihnen keine Berufsausbildung ermöglicht haben oder sie zur Prostitution gezwungen haben, dann war man befreit davon, sich um die eigenen Eltern zu kümmern im Alter. Dann gab es keine Fürsorgepflicht. Politiker hatten es gut, die konnten ein lebenslanges Speiserecht im Rathaus erlangen. Gibt es das auch hier im Rathaus? Nee, wir haben ja hier ein paar Rathausmitarbeiter. Dann die römischen Kaiser, die haben dann allmählich so den typischen Rentner geschaffen durch die Gesetzeslage. Mit 60 oder 70 konnte der öffentliche Dienst beendet werden. Und es gab dann zwar keine Rente, aber es gab die Befreiung von etlichen Lasten, die sonst hätten aufgebracht werden müssen. Da waren die älteren Leute befreit. Kaiser Konstantin, der hat dann um 320 rum zum ersten Mal das Recht auf eine gesicherte, auf einen gesicherten Lebensabend formuliert für die Renten, für die Alten. Er sagt, unsere Alten sollen nach ihrer Arbeit einen ruhigen Lebensabend genießen können. Und da merkt man, da geht es immer mehr auch Richtung einem ordentlichen Sozialsystem, auch wo die Älteren aufgefangen sind. In Sparta, da wurde das Alter also sehr geschätzt. Nur über 60-Jährige durften Teil des politisch bedeutenden Ältestenrates werden, Gerousia. Also da, man musste also Ü60 sein, um überhaupt politisch richtig Einfluss gewinnen zu können. Da merkt man ja auch, dass die Leute nicht automatisch schon hier mit 30 gestorben sind in der Antike oder so, sondern es gab ganz normal das Alter, wie wir es auch heute haben. Bei gemeinsamen Mahlzeiten bekamen die älteren Spartaner Ehrenplätze und Ehrenportionen. Die haben also extra viel bekommen. Man schätzte den Rat älterer Menschen. Die Hochschätzung alter Menschen, die spiegelt sich auch in der antiken Philosophie und Literatur wider. Also Homer zum Beispiel, der hat die Person Nestor da geschaffen, das war der Fürst von Pylos, das war ein weiser, 80-jähriger Greis, der aus seiner lebenslangen Weisheit schöpft im Alter. Der steht mit seinem Rat, seinem Wissen den Jungen zur Seite, der nimmt die Altersbeschwerden gelassen hin, er findet seinen Platz in der Gesellschaft, obwohl er nicht mehr in den Krieg ziehen kann. Und man merkt so eine Ehrerbietung gegenüber so einem alten, weisen Mann, den die Jungen schätzen. Gleichzeitig hat man in der Antike natürlich auch wahrgenommen, dass das Alter Gebrechlichkeit und Schwäche mit sich bringt. Also wir merken, es ist auch irgendwie ähnlich wie in Israel, wie wir es in der Bibel finden. Die Versorgung alter Menschen war auch in Israel zuallererst Aufgabe der Nachkommen, im Alten wie im Neuen Testament. Also Jesus kritisiert sogar die Pharisäer, dass sie versucht haben, aus dieser Verantwortung rauszukommen, sich um ihre eigenen Eltern zu kümmern. Und auch in den Texten, die wir vorhin hier gelesen haben, aus dem ersten Timotheusbrief, da geht es genauso darum, dass gesagt wird, wenn Kinder da sind, wenn Enkel da sind, dann sind die herausgefordert, sich zu kümmern. Und es ist ihre Verantwortung. Die Bibel geht grundsätzlich davon aus, dass alte Menschen im Idealfall weiser sind als junge Menschen. Also so ist der Plan, dass das im Alter geschieht. Das sollte das Normale sein, und wo es nicht so ist, da hat die Bibel eigentlich nur Bedauern oder Kritik dafür übrig. Also der Plan von Gottes Seite her, das merkt man, wenn man die Bibel durchliest, ist im Grunde, dass alte Menschen weise sind. Dass sie an Weisheit gewinnen im Laufe ihres Lebens. Junge Menschen, die werden deshalb durchweg dazu aufgefordert, alte Menschen zu ehren und auf ihren Rat zu hören. Ein paar Beispiele, Sprüche 23, Vers 22. Gehorche deinem Vater, der dich gezeugt hat, und verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt geworden ist. Also offenbar gibt es eine gewisse Anfälligkeit bei Kindern dafür, die eigenen Eltern im Alter zu verachten, nicht wertzuschätzen, nicht auf ihren Rat zu hören. Wenn nächste Woche nochmal das ganze Ding zusammenbinden, das Miteinander der Generationen, und nochmal schauen, was an geistlich bedeutsamen Wahrheiten da in der Bibel dazu drinsteht. Aber es ist hier nochmal die Warnung, die Aufforderung, die eigenen Eltern zu ehren, auf ihren Rat zu hören. Hiob 12, Vers 12, bei Greisen, also bei alten Leuten, ist Weisheit und Einsicht bei hohem Alter. Das wird erstmal so vorausgesetzt. Oder Hiob 32, Vers 7, mag erst das Alter reden, soll die Menge der Jahre Weisheit erkennen lassen. Also lass die Alten zuerst reden. Das ist hier von einem der Freunde von Hiob in seiner Rede natürlich auch ein bisschen hier zynisch gemeint, weil am Ende fängt er dann nämlich als Jüngerer doch an zu reden, weil er das dann doch nicht so toll fand, was die Alten gesagt haben. Aber es ist erstmal die Herangehensweise, die Voraussetzung, mit der er kommt, dass er sagt, Alte haben doch Weisheit, von denen muss man es doch erwarten. Wie kann es dann sein, dass sie sowas reden? Ne? So geht es dann weiter. Aber er selber hat ja dann auch noch sein Fett wegbekommen. Also ein Mangel an Weisheit im Alter kommt in der Bibel nicht gut weg. Da fehlt irgendwie jegliches Verständnis dafür, merkt man, wenn man manche Texte liest. Und daran merkt man ja auch, dass es offenbar die Bestimmung für das Alter ist, weiser zu werden. Das taucht mehrfach auf. Prediger 4, Vers 13. Besser ein Junge, arm aber weise, als ein König, alt aber töricht, der es nicht versteht, sich warnen zu lassen. Also lieber jung und weise als alt und töricht. Das ist so in Sprüchen und Prediger, man merkt, da ist überhaupt kein Verständnis dafür da, wie das sein kann, dass man alt ist und nicht weise, sondern töricht. Also dumm in seinen Ratschlägen, die man gibt. Alter ohne Weisheit ist, als hätte man sein Leben vergeudet. Ein gelungenes Altwerden ist dann erreicht, wenn die Weisheit zugenommen hat. So wird es an einigen Stellen angedeutet. So, und worin besteht dann die Weisheit in diesem Vers hier, den ich gerade genannt habe? Also lieber ein Junge, arm und weise, als ein König, alt aber töricht, der es nicht versteht, sich warnen zu lassen. Also sich warnen lassen, auf den Rat anderer zu hören, ist wiederum ein Zeichen von Weisheit im Alter. Also Weisheit im Alter zu haben, bedeutet nicht nur selber seine Weisheit weiterzugeben, sondern eben an einem Punkt angekommen zu sein, wo man weiß, es ist klug, sich Rat zu holen. Es ist klug, auch andere zu fragen und auf die Warnungen anderer zu hören. Engstirnigkeit wäre also die Abwesenheit von Weisheit. Eine typische Form göttlichen Gerichts über alte Menschen kann deshalb auch sein, dass ihnen die Weisheit abhanden geht. Das ist auch krass. Also in Hiob 12, Vers 20 heißt es, Alten nimmt er die Urteilskraft. Also Gott. Alten Menschen nimmt er die Urteilskraft. Das ist genau das Gegenteil von ihrer eigentlichen Berufung, die die alten Menschen haben. Nämlich Urteilskraft zu haben, Weisheit zu haben, Dinge gut einschätzen zu können, gut bewerten zu können, Weisheit zu haben. Also das Urteilsvermögen, die Weisheit, das zu verlieren, das kann, so wird es ja angedeutet, eine Form des Gerichts im Alter sein, dass wenn Gott seine Hand von einem alten Menschen abzieht, dass dann sozusagen auch was von der Weisheit verloren geht, die der Mensch eigentlich haben könnte, wozu er eigentlich bestimmt ist und berufen ist. Und ich glaube, dass es dabei nicht um Dinge wie Demenz oder krankheitsbedingte Ausfälle geht oder so, sondern es gibt Menschen, die im Alter intellektuell eigentlich voll da sind, aber in ihrem Urteilsvermögen völlig schräg. Also die sind eigentlich voll da, voll wach, aber in der Beurteilung mancher Dinge, in der Einschätzung von dem, was geschieht, im Rat geben, sind sie eigentlich keine guten Ratgeber und sind nicht gut darin, weise Ratschläge und Urteile zu fällen. Und genau das ist es aber, wozu wir gemäß der Bibel im Alter berufen sind. Und das wäre jetzt so die Perspektive für alle, die sich noch nicht alt fühlen. Dann kann man das anvisieren, dass man sagt, okay, wenn ich weiter lebe und wenn mir noch Jahre gegeben werden, dann ist die Frage, wie kann ich in Weisheit zunehmen? Wie kann ich an Weisheit gewinnen? Und wir werden gleich noch sehen, welche Kraft es hat und wozu das Ganze gedacht ist. Denn unsere Bestimmung ist im Alter, mit Weisheit die nächsten Generationen zu stärken, sie zu führen und sie zu beraten, eine Grundlage zu legen für das, was nach uns kommt. Die Geschichte des Volkes Gottes ist ja immer eine Geschichte, die von den Vätern zu den Söhnen geht, die von den Vätern weitergegeben wird an die Söhne. Gott hat sich den Vätern offenbart, er wird immer wieder vorgestellt in der Bibel als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er hat sich ihnen offenbart, er hat mit ihnen einen Bund geschlossen und zu ihnen geredet. Und die Geschichte geht dann weiter, indem die Kinder, die Eltern ehren, auf sie hören, mit reingenommen werden in den Bund, damit sie Gottes Wirken im Leben der Eltern auch dann bei den Kindern erleben. Und das ist ja das Spannende, wenn Gott sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, das sind drei Generationen, die er aufzählt. Gott ist nicht ein Gott von einer Generation, sondern er ist immer ein Gott aller Generationen, er hat alle Generationen im Blick und jede Generation hat eine besondere Funktion in dem, was Gott tun möchte. Und die Alten sind diejenigen, die im Idealfall als erstes Gott erkennen. Als erstes von Gott was erfahren und ihn erleben, seine Kraft erleben. Von ihm Weisheit empfangen, die das weitergeben können. Die eintreten in den Bund mit Gott und dann andere mit hineinnehmen, werden wir uns gleich nochmal anschauen. Bill Johnson hat mal gesagt, die Decke der einen Generation wird zum Fußboden der nächsten Generation. Also das, was für die die älteren Generationen vielleicht noch so die Grenze dessen war, was sie erlebt haben, was sie von Gott erfahren haben, ist im Idealfall für die nächste Generation dann schon der Fußboden, damit sie weiterkommen, damit sie darauf aufbauen können. Keine Eltern, die innerlich gesund funktionieren und ihre Kinder lieben, die werden doch nicht darauf achten, dass ihre Kinder möglichst klein und unbedeutend und schwach und unfähig bleiben, um ihre eigene Stellung zu sichern. Welche Eltern achten darauf, dass die Kinder bloß nicht laufen lernen, damit sie nicht irgendwann schneller rennen können als der Vater oder so und der Vater in seinem Stolz verletzt ist oder so? Das wäre doch total absurd. Wenn Eltern ihre Kinder lieben, dann freuen sie sich sogar, wenn es die Kinder weiterbringen als sie selbst. Dann sind die stolz darauf, dann sind die dankbar dafür und danken Gott dafür, dass aus den Kindern was geworden ist, was sie selbst vielleicht nie erreicht haben. Und das braucht eine Haltung der Demut. Da werden wir auch nächste Woche nochmal drauf schauen. Aber das ist eigentlich Teil der Bestimmung, dass es immer weitergeht. Dass man zum Beispiel sich auch freut, wenn die eigenen Kinder vielleicht Gott in einer Art und Weise erlebt haben und kennengelernt haben, die über das hinausgeht, was man selbst je erlebt hat mit Gott. Da ist man doch nicht eingeschnappt und sagt, so ein Mist aber auch, dass die das jetzt erlebt haben und ich nicht. Da ist was kaputt in der Beziehung. Aber da, wo Familie heil wird, wo was gesund wird, da freut man sich doch über jeden Fortschritt, im Geistlichen wie im Natürlichen, der von Generation zu Generation weitergeht. Und deswegen, ja, also wenn die Alten alt sind im Sinne dessen, was Gott vorhat, dann haben sie was weiterzugeben an die nächste Generation. Da fließt sozusagen Gottes Kraft, seine Pläne, das, was er tun möchte, fließt von Generation zu Generation weiter und wird weitergegeben. Und sie werden mit hineingenommen in das, was die Eltern schon erlebt haben und die Großeltern. Deswegen auch, ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lange wären in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. 10 Gebote, 2. Mose 20, Vers 12. Also ehre die Generation, die vor dir waren. Und dann ist ja interessant, weil, es ist eine Verheißung damit verbunden, weil wir dann in dem Land, das Gott uns gibt, lange leben werden. Also da ist eine Segensverheißung mit verknüpft. Und umgekehrt, also das wird auch an ein paar Stellen deutlich, kann man auch den Umkehrschluss ziehen, wenn ich mich selber abtrenne von meinen eigenen Eltern, egal wie gut oder schlecht sie waren, dann trenne ich mich auch ein Stück weit ab von einer Form von Segen, die Gott eben grundsätzlich durch Eltern geben möchte, auch durch die Schlechten. Das wäre nochmal ein Thema für sich. Es gibt keine guten Eltern. Gab es noch nie auf dieser Welt. Es gibt nur einen, der gut ist. Und das ist der Vater aller Vaterschaft, so wie es in der Bibel heißt. Alle Eltern und auch wir selbst, sofern wir welche sind, sind immer mangelhaft und bleiben immer hinter dem zurück, was eigentlich gut gewesen wäre. Es ist das Normalste von der Welt. Und Gott reißt dann noch manches raus und Gott ist in der Lage, auch die Kinder wieder heil zu machen, nach dem, was gewesen ist. So ist das Leben. Und das ist unterschiedlich schwer und unterschiedlich zu verkraften. Und Gott muss letztendlich mit jedem einen Weg gehen und das wieder rausreißen, was die Generationen vorher vielleicht auch kaputt gemacht haben. Das ist auch ein Teil der Realität, aber es bleibt ja trotzdem bestehen, dass Gott sagt, ehre Vater und Mutter, das heißt ja nicht, sei ihnen für alles dankbar oder liebe sie für alles, was sie getan haben. Aber ehre sie, das heißt also, bring eine Wertschätzung mit, soweit es irgendwie geht. Und wenn da nicht viel geht, dann ist die Frage, wie kann ich Gott suchen und ihn fragen, wie siehst denn du die Eltern, die Großeltern, die von denen ich herkomme? Und dann zu schauen, wie kann ich das, was mir zur Verfügung steht an Ehre, ihnen geben, damit ich auch Anteil bekomme an dem Segen, den Gott durch Eltern geben möchte. Das wäre nochmal ein weites Feld. Die Aufgabe der alten Generation ist es ja dementsprechend, also die junge Generation mit dem Reich Gottes, mit seinen Verheißungen und mit den Wundern der Vergangenheit vertraut zu machen. Wir lesen in Psalm 71 ein paar sehr gute Verse. Psalm 71, Verse 17 bis 19. Sein Gebet. Gott, du hast mich unterwiesen von meiner Jugend an und bis hierher verkündige ich deine Wundertaten. Und auch bis zum Alter und bis zum Greisenalter verlass mich nicht. O Gott, bis ich verkündige deine Machttaten dem künftigen Geschlecht, allen, die da kommen werden, deine Macht und deine Gerechtigkeit. O Gott, bis zur Höhe, der du große Dinge getan hast. Gott, wer ist wie du? Also, das ist im Übrigen aus biblischer Sicht hier eine der höchsten Formen von Erziehung, die man vornehmen kann an seinen Kindern. Das, was hier gesagt wird, ist ja, ich verkündige deine Wundertaten. Ich verkündige das, was ich von dir erkannt habe, was ich mit dir erlebt habe. Bis ins Alter will ich verkündigen deine Machttaten dem künftigen Geschlecht, also den künftigen Generationen heißt das. Allen, die da kommen werden, will ich deine Macht verkündigen, deine Gerechtigkeit. Und das ist ein Teil von dem, was die Bibel mit Erziehung der eigenen Kinder meint. Sie mit hineinzunehmen in die Gegenwart Gottes. Ihnen das weiterzugeben, was man von Gott erkannt hat und was man mit ihm erlebt hat. Viele denken ja, und ich selbst in der Praxis des Alltags auch oft, dass die Hauptaufgabe der Erziehung wäre, dass sich die Kinder gut benehmen. Ja, also das ist schon ein großer Antrieb im Alltag in mir. Die Kinder werden sich ja aber nur dann gut benehmen, wenn was Gutes in ihnen lebt. Also das Benehmen der Kinder, was nach außen rauskommt, wird doch immer nur ein Spiegelbild dessen sein, was in ihnen ist. In der Bibel heißt es auch, wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über. Da sind Kinder sehr ehrlich. Und wenn ich also als höchstes Ziel habe, dass die Kinder sich einfach nur gut benehmen, dass die angepasst sind und dementsprechend, wie sie sich halt zu verhalten haben, dann ist das Ziel im Grunde verfehlt. Denn das, worum es eigentlich geht, ist, dass in ihnen was erneuert wird, dass sie Anteil bekommen an der Gegenwart Gottes. Dass das weitergegeben wird. Das Benehmen wird dann schon auch daraus folgen und sich positiv entwickeln. Pure Anpassung ist nichts, was im Reich Gottes irgendwie von Wert wäre, wenn es nicht echt ist und aus dem Inneren herauskommt. Die Frage ist, wie die Alten den Jungen die Kraft Gottes nahebringen können, das Wesen Gottes, die Gegenwart Gottes, so wie es hier in diesen Versen formuliert ist. Clemens von Rom, das war einer der ersten Gemeindeleiter der Gemeinde von Rom, der hat was sehr Gutes über Kindererziehung gesagt. Der Clemens, der kannte die Apostel noch persönlich. Petrus soll ihn der Überlieferung nach als Leiter eingesetzt haben von der Gemeinde in Rom. Und der Clemens, der hat einen Brief geschrieben an die Gemeinde in Korinth und den Brief hat er ungefähr zu der Zeit geschrieben, als Johannes die Offenbarung geschrieben haben soll. Also die waren Zeitgenossen. Da war Petrus dann schon hingerichtet worden, aber Clemens hat die Gemeinde in Rom geleitet. Und der sagt Folgendes. Er sagt, unsere Kinder sollen der Erziehung in Christus teilhaftig werden. Sie sollen lernen, was demütiger Sinn bei Gott vermag, wie mächtig reine Liebe bei Gott ist, wie Gottesfurcht gut und groß ist und wie sie alle rettet, die in ihr ein heiliges Leben führen in reiner Gesinnung. Also Eltern sind herausgefordert, ihre Kinder in das geistliche Leben mit hineinzunehmen und sie mit folgenden Dingen vertraut zu machen. Das ist hier auch interessant, wenn man so umfragen würde, was ist wichtig, den Kindern mit auf den Weg zu geben, was sollen sie können, was sollen sie lernen. Er sagt, sie sollen vertraut werden mit Christus, mit Demut, mit reiner Liebe, mit Gottesfurcht, mit der Rettung, Heiligkeit und Reinheit. Und wie gibt man Kindern sowas weiter? Na, indem man es selbst vorlebt. Erziehung und Ermahnung ist im Übrigen Ermahnung und Ermutigung dasselbe Wort im Griechischen. Ne? Also da steht Parakaleo, das ist also das, wo der Tröster herkommt, Parakletos, also der Heilige Geist wird auch so genannt. Das heißt auch ermutigen, das heißt auch ermahnen. Da kann man schon mal überlegen, wo liegt innerlich bei mir immer der Schwerpunkt, wenn ich meine Kinder vor mir habe. Ist da auch was dabei, was mit Ermutigung und Trost zu tun hat und dass man sie mit hineinnimmt, eigentlich in das, was geistliches Leben ausmacht? Oder geht es einfach nur um Ermahnung und Reglementierung und dass man sie passend macht und formt? Erziehung geschieht ja immer zuerst durch Vorbildwirkung. Das sagt Paulus auch. Er sagt es dem Titus in Titus 2, Vers 6 und 7. Ebenso ermahne die jungen Männer, besonnen zu sein. Also er redet hier zu einem, der älter ist und sagt, ermahne die jungen Männer, besonnen zu sein, indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst. Also die Ermahnung zur Besonnenheit, die besteht hier in der eigenen Vorbildwirkung. So soll er ermahnen, dass die Jugend sozusagen besonnen ist, indem er selber vorlebt und auch in einer kraftvollen Weise vorlebt. Ob mein Altsein von Erfolg gekrönt war, das wird sich am Ende daran messen lassen, wie viel Segen für die nächste Generation entstanden ist. Und das ist natürlich was, was auch hart und bitter sein kann, wenn man alt wird und man blickt zurück und man fragt sich, was ist eigentlich übrig geblieben? Auch aus der Perspektive der Ewigkeit. Was bleibt eigentlich, wenn ich jetzt gehe? Und diese Frage, die kann man sich ja immer stellen, egal wie alt man ist. Weil keiner von uns weiß, wie alt wir wirklich werden. Ob wir mal alt werden. Und deswegen ist diese Frage immer aktuell, was bleibt denn eigentlich jetzt? Und es wird immer so sein, auch das ist Teil dieses Lebens hier, dass wir wahrscheinlich immer sagen werden, es hätte noch so viel mehr bei rauskommen können. Was hätte ich alles noch anders machen können? Was hätte Gott noch durch mich tun können, wenn ich dieses und jenes und so anders gemacht hätte? Und nur von der Ewigkeit her werden wir mal sehen, was wirklich von Wert war, von dem, was wir gelebt haben in all den Jahren und Jahrzehnten. Aber wenn wir noch Jahre vor uns haben, dann ist ja die Frage, wofür will ich denn leben in den Jahren, die noch kommen? Was kann ich leben, damit für die nächsten Generationen, sofern es die denn gibt, aber und egal wie viele es davon gibt, aber dass für die nächsten Generationen so viel wie möglich da bleibt, damit meine ich nicht nur an materiellem Erbe, sondern dass geistlich was weitergegeben wird, dass geistlich was entsteht, was an die nächste Generation weitergegeben werden kann. Das Reich Gottes, das sieht die Generation immer im Verhältnis zueinander. Das ist ein enges Geflecht zwischen den Jungen und den Alten. In Sprüche 17, Vers 6, da heißt es so, die Krone der Alten sind die Kindeskinder und der Kinderschmuck sind ihre Väter. Also so in beide Richtungen. Ja, die Krone der Alten sind die jungen Nachkommen und der Schmuck der jungen Nachkommen sind die alten Vorfahren. Und so geht das hin und her, weil es kann nur gemeinsam gedacht werden im Reich Gottes. Es gehört zusammen und überall da, wo man das aufsplittet, wo man das trennt, da geht auch was verloren von dem, was Gott an geistlichen Segen und an geistlicher Kraft in seine Gemeinde und auch in jede Familie hineinlegen möchte. Deshalb ist die angemessene Reaktion der jungen Generation eben, dass man die Alten ehrt. Dass man grundsätzlich danach sucht, wie kann ich so viel wie möglich von denen in Empfang nehmen, was sie errungen haben, was sie erkämpft haben, was sie selbst empfangen haben im Leben und wie kann ich sie ehren, auch deswegen, weil Gott sie ehrt. Denn sie sind ja auch diejenigen, durch die Gott uns segnen will, wenn es nach seinem Plan geht. Wir wollen sie ja nicht deswegen ehren, weil sie perfekt wären. Wie gesagt, sowas gibt es gar nicht, sondern weil Gott sie erwählt hat, uns voranzugehen, uns zu führen, uns zu beraten und uns was anzuvertrauen, was zu hinterlassen, was Gott eben durch sie geben möchte. Gott könnte ja alle Dinge auf dieser Welt uns einfach so vom Himmel fallen lassen. Alles, was Gott zu geben hat, könnte einfach sagen, jetzt fällt es dir vor die Füße und wenn du dich nicht rechtzeitig wegduckst, dann trifft es dich, dann hast du plötzlich irgendeine Gabe oder irgendeine Fähigkeit, irgendeine Charaktereigenschaft und so. Aber so funktioniert das Reich Gottes nicht, sondern Gott gibt uns Dinge durch andere Menschen. Selbst geistliche Dinge finden wir im Neuen Testament, dass die Apostel anderen die Hände auflegen und die was empfangen, was ihnen eigentlich Gott geben will. Na, warum gibt Gott ihnen das denn nicht direkt selbst? Warum müssen denn da andere Menschen dazwischen geschalten sein? Warum sollen wir denn füreinander beten? Warum sollen wir einander dienen? Warum sollen wir die Lasten des anderen tragen? Warum sollen wir einander ehren und miteinander in Beziehung stehen, ganz einfach, weil es um Beziehung geht. Weil das Reich Gottes nun mal so funktioniert und weil Gott selbst so funktioniert. Und weil er sich entschieden hat, uns bestimmte Dinge eben nicht einfach vom Himmel zu werfen, sondern er vertraut sie uns an durch andere, Und das ist auch so ein Teil vom Reich Gottes. Er vertraut uns vorzugsweise an durch Menschen, die ganz anders sind als wir, nämlich entweder nicht aus meiner Generation kommen, nicht von meinem Geschlecht sind, also in der Ehe zum Beispiel durch jemanden, der ganz anders tickt, oder in der Gemeinde, in der Familie, in der Gesellschaft, eben durch die Jungen kriegen durch die Alten was von Gott geschenkt, die Alten kriegen durch die Jungen was von Gott geschenkt. Man bekommt es manchmal von Leuten, die man natürlicherweise vielleicht gar nicht schätzt oder gar keine Beziehung dazu hat, gar nicht weiß, warum die so ticken, wie sie ticken, aber weil es eben auch was mit Demut zu tun hat. Das, was Gott zu geben hat, das wirft er nicht einfach hinterher, sondern er gibt es denen, die es wertschätzen und die es bereit sind, in Demut zu suchen und zu empfangen. Und deswegen gibt er es uns durch Leute, die nicht wir sind und so sind wie wir, sondern die anders sind. Ja, ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber so funktioniert Reich Gottes. Und die Einheit der Generationen ist was, da kommen wir nicht dran vorbei, wenn wir geistliches Leben leben wollen und wenn wir von Gott was empfangen wollen. Deswegen haben wir Haufen solche Texte, wo es heißt, vor grauem Haar sollst du aufstehen und die Person eines Greises ehren. Ja, 3. Mose 19, Vers 32, das sind hier Knickeregeln, die hier in der Bibel aufgeführt sind, wie man mit alten Leuten umgeht. Oder dann in der neutestamentlichen Gemeinde, hier 1. Timotheus 5 wieder, einen älteren Menschen fahre nicht hart an. Also da, das kann man sich mal zu Herzen nehmen, die Frage, wie rede ich denn mit alten Leuten? Wenn es vor allen Dingen vielleicht gerade eine Situation gibt, wo man sich ärgert über irgendwas oder anderer Meinung ist, fahre einen alten Mann nicht hart an, sondern ermahne ihn wie ein Vater. Na gut, da ist dann schon wieder die Frage, wie rede ich denn mit meinem eigenen Vater? Also, welche Beziehungen hat man da innerhalb der Familie? Aber man muss immer von Gott her denken, von Jesus her denken, so wie Jesus die Dinge gelebt hat. Er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Deswegen, wenn wir sehen, wie Jesus mit Menschen redet, dann wissen wir, und wenn wir sehen, wie er mit seinem Vater umgeht, mit dem Vater im Himmel, dann wissen wir, wie wir auch mit menschlichen Vätern oder mit Menschen, die älter sind als wir, im Sinne Jesu umgehen, Jesusgemäß. Genauso in Bezug auf Mütter und Frauen und Jüngere und so weiter. Also immer von Jesus her denken und schauen, wie macht Jesus das? Wie ehrt Jesus alte Menschen, jüngere Menschen, Menschen vom anderen Geschlecht oder so? Genau, also ermahne ihn wie ein Vater, jüngere Leute wie Brüder, ältere Frauen wie Mütter, jüngere wie Schwestern, in aller Reinheit. Also und hier merkt man, das ist wie eine Familie gedacht. Ich kann nicht in der Gemeinde Jesu sagen, also der nervt mich kolossal, ist nicht von meiner Familie, soll bleiben, wo der Pfeffer wächst und kann ich auf den Mond schießen. Und dann gibt es Streit in der Gemeinde. Ich habe von Gemeinden gehört, da gab es Prügeleien unter den Leitern. Also wurde es handgreiflich. Und wenn man manches hört, was in der Gemeinde Jesu alles passiert, wie man sich gegenseitig vor Gericht zieht und wie man sich beschimpft und wettert über diesen und jenen, sowas geht im Grunde gar nicht. Wenn Reich Gottes Reich Gottes ist, dann ist sowas eigentlich gar nicht denkbar. Denn es ist gedacht wie eine Familie. Und zwar nicht wie irgendeine Familie, sondern so, wie es von Gott her gelebt wird, wie es von Jesus her demonstriert wird. Er zeigt, wie ein Vater ist und er zeigt gleichzeitig, wie ein Sohn ist. Und von daher gedacht, das ist die Inspiration für Gemeinde. Deswegen haben wir dann auch Texte, wo es heißt, hier kommen wirklich alle zusammen, da ist weder Mann noch Frau, weder Jude noch Grieche, weder Sklave noch Freier oder Sklavenhalter sogar, also alles, was so zusammenkam in der Gemeinde Jesu und die prügeln sich nur nicht und bringen sich gegenseitig nicht ins Gefängnis, sondern sie haben sich geliebt. Ja, also da war Liebe untereinander. Das wäre so das Ideal. Natürlich, keiner von uns wird es jemals in vollkommener Weise leben. Und wir werden alle regelmäßig fallen, wenn es um diese Dinge geht. Aber die Frage ist, worauf steuern wir zu und was ist es, wonach wir uns sehnen und was wir leben wollen und was wir verinnerlichen wollen und was wir von Gott her empfangen wollen in unserem Leben. Und da kommt man auch an diesen Texten nicht vorbei. Ich lese mal weiter ab Vers 3. Ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so mögen sie zuerst lernen, dem eigenen Haus gegenüber gottesfürchtig zu sein und Empfangenes den Vorfahren zu vergelten, also sich um die eigenen Eltern und Großeltern kümmern. Denn dies ist angenehm vor Gott. Die aber wirklich Witwe und vereinsamt ist, hofft auf Gott und verharrt in Flehen und Gebeten Nacht und Tag. Also zum einen hier, was die Familienverbände angeht, das ist natürlich was, da kann man auch niemandem was vorschreiben, wie man es denn richtig macht, sondern da muss man schauen, was ist denn das Beste für irgendeine Witwe, für eine Oma oder was weiß ich. Da ist einfach die Frage, welche Herzenshaltung habe ich? Da geht es nicht darum, wenn du sie ehren willst, na, dann musst du sie unter diesen und jenen Umständen bei dir zu Hause wohnen lassen und pflegen und dies und das. Das muss dann so und so aussehen. Das kann man gar nicht machen in heutiger Zeit, weil die Frage ist immer, ist das für die Familie wirklich das Beste und das für die Familie, sondern es geht um eine Herzenshaltung, danach zu suchen, wie kann ich mich kümmern, wie kann ich sie ehren, wie kann ich ihnen das im Guten vergelten, was ich an Guten empfangen habe in meinem Leben, und einfach nach Wegen suchen, wie man das am besten hinkriegt. Wie auch immer das am Ende aussieht. Das kann man nicht standardisieren. Und dann natürlich auch das, was hier steht, so, wenn man dann alt ist, und das ist jetzt wieder für unser Thema auch wichtig, wenn man alt ist und vereinsamt ist, so jemand hofft auf Gott und verharrt in Flehen und Gebeten Nacht und Tag. Das ist eine krasse Perspektive fürs Alter. Also die Stichworte sind hier Hoffnung und Gebet, könnte man zusammenfassen. Wie sieht unser Leben im Alter aus, wenn man alt und vielleicht auch einsam ist? Man kann es, also wenn man diesen Text hinnimmt, so an Hoffnung und Gebet festmachen. Dass das unser Leben prägt und die letzten Jahre unseres Lebens. Ich meine, wäre es nicht großartig und wunderbar, wenn wir nun schon hier die älteste Region Europas sind hier im Erzgebirge, wenn wir eine Region dann eben werden, die von Hoffnung und Gebet geprägt ist, wenn wir so viele alte Leute haben, so viele Rentner, dass hier einfach eine Generation von Betern und Hoffnungsträgern lebt, die ihr Alter damit verbringen, für die Welt zu beten, für die anderen Generationen zu beten, die vielleicht eben nicht so im größten Maße bei uns hier leben, sondern auf anderen Kontinenten. Und wir auch eine Perspektive kriegen für die Gemeinde Jesu als Ganzes. Global, aber eben dann auch regional. Und dass wir selbst mal zu alten Leuten werden, die weise Ratgeber sind und die ein Leben der Hoffnung und des Gebets leben. Da, wo sie stehen. Wäre großartig. Was könnte daraus für die Nachwelt entstehen? Und ich möchte einfach noch kurz auf zwei Personen schauen, die das in spannender Weise gelebt haben. Und zwar sind das zwei Personen aus der Weihnachtsgeschichte, die aber oft im Krippenspiel nicht vorkommen. Die kommen dann ein bisschen später, nämlich einen Monat nachdem Jesus geboren wurde, trifft Jesus und Maria und Josef, die treffen auf zwei alte Leute. Nämlich auf Simeon und Hanna. Und hier können wir das in kraftvoller Weise beobachten, was sie leben. Also Simeon, hier ist die Textstelle, Lukas 2, ab Vers 25 lesen wir von ihm. Er war ein alter Mann kurz vor seinem Lebensende. Er war vom Heiligen Geist erfüllt. Er hatte eine Verheißung bekommen, dass er den Messias noch mit eigenen Augen sehen wird. Er wurde an diesem Tag, als Maria, Josef und Jesus im Tempel waren, um ihn als Erstgeborenen darzubringen oder ein Opfer für ihn zu bringen. Da wurde er vom Heiligen Geist in den Tempel geführt. Ja, einen Schluck getrunken. In den Tempel geführt und er erkennt Jesus als Messias. Und das ist krass. Wenn man sich das bewusst macht, da kommt eine junge Familie mit einem Baby und er wusste, heute passiert was Besonderes. Er wurde vom Heiligen Geist hingeführt in den Tempel und er sieht dieses Baby und weiß, das ist der Messias. Es gibt ja nichts, was äußerlich darauf hindeutet. Er hat es erkannt im Geist. Und er prophezeit dann einiges über ihn. Er nimmt dieses Baby in den Arm. Er prophezeit Dinge, die Maria und Josef sich merken. Und damit ist sein Lebensziel erreicht. Mit diesem Erlebnis, mit diesem Tag. Ein alter Mann dessen größtes Lebensziel erreicht ist, als er gesehen hat, wie Gottes Verheißungen Wirklichkeit werden, in diesem Kind. Also man könnte das, geht es natürlich um Jesus, aber vielleicht kann man das sogar so gleichnishaft fast nehmen. Dieser alte Mann, der sagt, jetzt ist mein Leben erfüllt, jetzt kannst du mich wegnehmen von der Erde, weil ich gesehen habe, wie deine Verheißungen in einem Kind erfüllt werden. Und man könnte das so für die Generationen mal sinnbildlich nehmen. Die alte Generation, die erkennt in der jungen Generation, was Gott aus ihnen machen will und was Gott tun will und wie die Verheißungen Gottes Wirklichkeit werden, wenn sie die junge Generation vor Augen haben. Und das zu sehen, ist so, also bringt so viel in ihm zur Ruhe und zum Ziel, dass sein Lebensziel eigentlich erreicht ist. Und konkret in seinem Fall ging es natürlich hier um den Messias, um Jesus und den Sohn Gottes. Und sein Lebensziel war ja nicht, dass er selbst zum Messias werden wollte oder dass er selbst groß rauskommen wollte, sondern er wollte einfach noch dieses Kind sehen, durch das Gott in die nächste große Phase seines Heilsplans eintreten wird. Und dann nahm er das Baby in seine Arme, er lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Sein Lebensziel und sein Lebenssinn ist erfüllt mit diesem Moment. Was für eindrucksvolle Berichte von alten Leuten. Dann geht's weiter, dann kommt Hannah. Den Text lese ich mal vor. Und es war eine Prophetin Hannah, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser. Diese war in ihren Tagen weit vorgerückt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, von ihrer Jungfrauschaft an, und sie war eine Witwe von 84 Jahren. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott Nacht und Tag mit Fasten und Flehen. Und sie trat zur selben Stunde herbei, lobte Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Also Fasten und Beten Tag und Nacht war ihr Programm. Gott loben, ihn voller Hoffnung tagtäglich im Tempel bezeugen vor den anderen, das war ihre Beschäftigung im Alter. Und wir sehen hier die Wirkung, wenn eine alte Generation vom Heiligen Geist erfüllt ist. Sie ist dort in der Nähe Gottes. Das ist das, was sie sucht, beim Tempel zu sein. Sie bezeugt ihre Hoffnung auf den Erlöser und sie betet. Und wir haben in der Bibel so viele Verheißungen auch fürs Alter. Also ich will nur mal nennen, der Text, den Petrus zu Pfingsten zitiert, aus Joel, wo es heißt: Es wird in den letzten Tagen geschehen, dass Gott seinen Geist auf alles Fleisch ausgießen wird und eure Alten werden prophetische Träume haben. Also wird über die Jungen prophezeit, was aus ihnen wird, und auch über die Alten. In den letzten Tagen wird das geschehen, dass also, und ich meine, was bedeutet das anderes, als dass Gott zu ihnen redet, dass Gott sich der alten Generation offenbart, dass sie was wahrnehmen können von seinem Willen, von dem, was Gott im Sinn hat. Also wir haben mit Simeon und Hannah hier zwei Beispiele alter Menschen, die in hohem Alter noch Neues in Empfang genommen haben. Die waren empfänglich dafür, dass Gott auch was Neues tut. Sie waren innerlich flexibel genug, um Gott unter ungewöhnlichen Umständen zu erkennen. In Form eines Babys. Die anderen Schriftgelehrten, die alle Texte kannten, die konnten den Weisen noch sagen, dass er in Bethlehem geboren werden wird und sonst was alles. Also die kannten jeden Vers, der über den Messias verheißen war, aber als er kam, haben sie nicht erkannt. Und diese beiden, die sehen einfach nur Maria und Josef aus ärmlichen Verhältnissen, denn sie haben dort Tauben geopfert und nicht ein Schaf. Das steht im Alten Testament, wer nicht viel hat, der kann auch Tauben nehmen für das Opfer. Also die waren aus ärmlichen Verhältnissen, die kommen dort und die sehen jeweils dieses Baby und wissen, wer es ist. Ihre prophetische Sicht, die sie dann auch vermittelt haben, also auch Simeon, was er Maria und Josef sagt, das geht weit über alles hinaus, was gerade sichtbar vor Augen ist. Und geht auch weit über das hinaus, was jüngere Leute ringsherum gerade wahrnehmen. Der Tempel ist sicherlich voll, überall sind Leute und keiner checkt, was Phase ist. Aber die beiden wissen Bescheid. Und das ist absolut bemerkenswert, denn sie sind in der ganzen Geburtsgeschichte von Jesus, das ist ja mal interessant, wenn man mal überlegt, wer kommt alles vor, die Hirten, die Weisen, Maria und Josef und so, Herodes, die beiden, also Simeon und Hanna, sind die einzigen in der Geburtsgeschichte Jesu, die Jesus erkannt haben, ohne dass ein Engel vorher kam, ohne dass ein Stern war und die Schriftgelehrten noch Tipps gegeben haben und von außen irgendwelche Impulse kamen, damit sie sie erkennen. Also die Hirten, die mussten von den Engeln geschickt werden. Maria und Josef selbst, die haben die Sache nur begriffen, weil ein Engel im Raum stand und ihnen das alles erklärt hat. Und die beiden alten Leute, die hier vorkommen, das sind diejenigen, die Jesus nicht erkennen, weil sie ihnen ein anderer sagt von außen, sondern sie erkennen es aus sich heraus. Gott in ihnen zeigt sie ihnen. Die haben eigentlich eine ganz einzigartige Stellung in der gesamten Geburtsgeschichte von Jesus. Sie sehen Jesus und Gott in ihnen erkennt sozusagen Gott in diesem Baby. In der orthodoxen Welt, so in Osteuropa, da kennt man so den Begriff der Durchgottung. Also dass wir so sehr gefüllt sind mit der Gegenwart Gottes, dass wir ihn wiedererkennen, selbst wenn er in ungewöhnlichen Momenten, in ungewöhnlichen Zusammenhängen was tut und auftaucht. Also dass Gott uns durchdringt. Und das ist es, was man hier bei den beiden bemerkt. Ich habe da viel von Johannes von Kronstadt zum Beispiel gelernt, als ich von dem gelesen habe. Auch so, da gab es in der orthodoxen Geschichte, gab es manche Leute, das ist hochfaszinierend, wie die eigentlich erfüllt waren und eingenommen waren von Gottes Gegenwart und wie die dann eben auch wiedererkannt haben in anderen Menschen, was Gott tun möchte, was Gott als nächstes geplant hat und so. Und das ist es, was einem hier begegnet bei Simeon und Hanna. Das ist die Frucht eines langen geistlichen Lebens. Das, was die beiden hier demonstrieren und vorleben, sowas geschieht nicht in ein paar Jahren, sondern sowas geschieht in einem gottesfürchtigen Leben, was bis ins hohe Alter Bestand hat. Dann wird man so, wie die beiden. Ich denke, dass es nicht zufällig ist, dass diese beiden Senioren hier in der Geburtsgeschichte Jesu erwähnt werden. Denn wenn man schaut, wie sie vorkommen in dieser Geschichte und dass sie vorkommen, das gibt nur die beiden Senioren hier in dem ganzen Zusammenhang, da wird ja auch eine Aussage über die Generationen getroffen durch diese Geschichte. Nämlich, wenn sie im Geist leben, die alte Generation, wenn die Älteren im Geist leben, dann haben sie die Chance, eine klare Sicht zu entwickeln, eine prophetische Sicht zu entwickeln, die über alles weit hinausgeht, was die jüngere Generation mitkriegt. Und wie die jüngere Generation fähig ist, die Dinge zu deuten und zu verstehen. Es waren nur zwei alte Leute, die Jesus erkannt haben an diesem Tag. Kein Junge kam dort angerannt, kein Jugendlicher, der das bemerkt hätte. Bei den Jüngeren muss schon ein Engel erstmal kommen, damit die wissen, was los ist. Bei den Älteren, die so mit Gott leben, die vom Geist erfüllt sind, die erkennen es einfach. Die wissen, was los ist. Die Älteren sehen klar, weil Gott so tief in ihnen lebt, dass sie in sich erkennen, Gott in sich erkennt, was die Wahrheit ist. Und das ist die Frucht von einem langen Leben mit Gott. Anders kommt sowas nicht zustande. Sowas fällt nicht vom Himmel. Sowas passiert auch nicht kurz nach der Bekehrung, wenn ich sage, jetzt lese ich die Bibel dreimal durch und dann klappt das. Sondern das ist die Frucht von einem tagtäglichen Leben mit Gott, seine Nähe zu suchen, in guten wie in schlechten Zeiten und an ihm dranbleiben und Stück für Stück zur Reife kommen, Stück für Stück zur Weisheit finden, Urteilsvermögen zu entwickeln, geistliche Dinge geistlich beurteilen zu können. Und genau darum sollte man solche alten geistlichen Männer und Frauen Gottes suchen und hochkonzentriert sein, wenn solche Leute den Mund aufmachen. Ihre Einschätzung der Dinge könnte für uns von immensem Wert sein. Wenn sich alte Menschen um sich selbst drehen im Alter, dann haben sie im Grunde das Ziel ihrer Lebensphase verfehlt und versäumt. Wir merken, wenn wir die Berichte alter Leute in der Bibel lesen, die mit Gott unterwegs waren, die haben nicht für sich selbst gelebt. Die haben sich nicht um sich selbst gedreht, sondern die haben sich um Gott gedreht und um die Dinge, die Gott tun möchte. Und dabei kamen sie auch selber nicht zu kurz. Da haben sie auch genug erlebt, wie Gott sie versorgt und wie andere in der Gemeinde sie versorgen. Aber wie wir mal im Alter sein werden, ist ja auch nur die Frucht dessen, wie wir groß geworden sind und was wir in den ganzen Jahren nach unserer Kindheit und Jugendzeit gelebt haben. Das ist dann einfach nur die Rechnung am Ende, die man kassiert für das, was man in den Jahren davor gelebt hat. In Sprüche 22, Vers 6, da steht, erziehe den Knaben seinem Weg gemäß, er wird nicht davon weichen, auch wenn er älter wird. Also das, was man in jungen Jahren lernt, was da gebahnt wird, das entfaltet seine Wirkung bis ins Alter. Und dabei spielt die elterliche Erziehung natürlich eine wichtige Rolle. Aber übrigens steht ja hier, wir sollen den Knaben seinem Weg gemäß erziehen und nicht deinem Weg gemäß. Das ist nochmal eine spannende Nuance. Ja, erziehe ihn seinem Weg gemäß. Das ist eine wichtige Frage. Wozu erziehen wir Kinder? Befähigen wir sie dazu, ihren Weg zu finden, Gottes Weg zu finden oder nur meinen Weg zu finden und meine Lebensziele zu leben? Trotzdem gilt natürlich hier, dass ja längst nicht jeder das Privileg hat, dass Eltern einen auf einen guten Weg geführt haben. Und da braucht man dann nicht zu verzweifeln. Ich meine, Gott als der Vater aller Vaterschaft, der kann eine stärkere Prägung in uns hinterlassen als jeder irdische Vater. Aber wir müssen ihn suchen, um ihn zu finden. Und ob wir das tun in unserem Leben, davon hängt dann wiederum ab, wie wir im Alter mal sein werden. Die Folgen dessen, wenn wir geistliche Väter und Mütter um uns haben, die sind enorm. Also jede Gemeinde, jeder Dienst, jede Familie wird von solchen Leuten durch die Krisen durchgetragen, wenn man solche Leute hat. Ich behaupte, dass die Krisenfestigkeit einer Gemeinde, eines Dienstes, einer Familie, einer Gruppe davon abhängt, ob alte geistliche Menschen dabei sind und Schutz geben, als Ratgeber zur Verfügung stehen, als Fundament des Ganzen wahrgenommen werden. Also es ist ja so, es sind ja ganz viele Jugendkirchen auch entstanden in den letzten Jahrzehnten. In der Regel sind die so lange Jugendkirche, bis die ersten von denen Kinder kriegen. Dann wird irgendwann eine ganz normale Gemeinde draus. Es sei denn, sie sind vorher schon zerbrochen, weil sie durch manche Krisen nicht durchgekommen sind. Und da merkt man dann, also das kann sehr innovativ sein, das kann auch sehr viel gute Frucht bringen, wenn Jugendliche unter sich auch was durchziehen und voranbringen. Aber das höchste Ziel ist es nicht, sondern das höchste Ziel ist letztendlich, dass es hineinfindet in die Gemeinschaft mit allen Generationen. Früher oder später, ansonsten wird sie es irgendwann selbst erübrigen. Und es wird nicht krisenfest sein für manche Krisen, denn letztendlich brauchst du das Fundament der Generationen, die vor uns schon waren, die manches mit Gott auch schon durchlebt haben, was es halten wird, wenn der nächste Sturm kommt. Und von daher kann man nur empfehlen, sich an Leute zu halten, die alt und geistlich reif sind. Das bringt enorm viel. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Leviten zum Beispiel mit 50 Jahren schon in Rente gehen sollten. Also die Leviten, da steht direkt das Alter, wo sie aufhören sollten mit Arbeiten. Das steht mehrfach drin, bis 50 sollen sie machen und dann nicht mehr. Die Leviten waren ja die, die den geistlichen Dienst für ganz Israel getragen haben, den Opferdienst und vieles mehr. Könnte natürlich sein, dass die einfach dann so abgenutzt waren, dann nach 50 Jahren, also mit 50 Jahren, ich meine, der Opferdienst und das Ganze, die Schlachterei und die ganzen Geräte dort fit halten, das zehrt natürlich auch an der körperlichen Kraft, aber es könnte auch sein, dass sich diese ältere Generation einfach sehr frühzeitig, sage ich mal, mit 50 dann schon in diese Funktion des Mentors, des Ratgebers, des geistlichen Vaters, des geistlichen Hirten begeben sollte. Also um gerade in diesem Bereich, wo das geistliche Leben Israels getragen wird, dass da Leute da sind, die noch Kraft haben, um die jüngere Generation mit hineinzunehmen in die Dinge Gottes. In das, was Gott im Sinn hat. In die Gegenwart Gottes sie mit hineinzuführen. Also da, wo Menschen im Laufe der Jahre nicht die Gegenwart Gottes suchen, da kann es sein, dass man dann im Alter schräg und merkwürdig wird, teilweise auch verdrehte Ansichten hat und ein verdrehtes Urteilsvermögen. Von Salomo zum Beispiel wird gesagt, dass er im Alter dann geistlich schwach geworden ist und empfänglich wurde für die Götter seiner vielen Frauen. Das war früher nicht so, im Alter schon. Da merkt man, der als der weiseste Mann seiner Zeit galt, der verliert im Alter die Orientierung. Da fragt man sich, Mensch, was ist da passiert? Wie kann es sein? Aber es hängt immer mit Gott selbst zusammen auch. Wie gesagt, da rede ich jetzt nicht von Krankheitsbildern und so, wo man auch die Orientierung verlieren kann, aber wenn man eigentlich klar ist im Kopf, eigentlich fit ist und trotzdem von Gottes Wegen abirrt und kein gutes Urteilsvermögen mehr hat und schräg drauf ist in seiner ganzen Gesinnung, dann merkt man, dass das hängt wahrscheinlich viel mehr mit was Geistlichem zusammen als mit anderen Dingen. Hier gilt es einfach, im Leben Kurs zu halten, solange man die Chance dazu hat. Lieber auf manche Annehmlichkeiten des Lebens verzichten, aber dafür geistlich auf die Gegenwart Gottes ausgerichtet bleiben. Und ein allerletzter Gedanke. Einerseits kann ein langes Leben ja eine Form von Segen sein, dass man einfach sehr lange lebt. Das wird sogar in der Bibel so auf Gottesfurcht zurückgeführt. Ja, wenn Leute lange leben, da steht zum Beispiel in Sprüche 10, Vers 27, die Furcht des Herrn vermehrt die Lebenstage, aber die Jahre der Gottlosen werden verkürzt. Also das ist so die, man sucht ja manchmal nach Strategien, wie man länger leben kann. Hier haben wir so den Schlüssel. Da gibt es noch mehr Texte, wo es so ähnlich heißt. Also drei habe ich gefunden, wo ein gottesfürchtiges Leben mit einem langen Leben zusammengebracht wird, in Zusammenhang gesetzt wird. Und einer in dem Psalm, der bittet zum Beispiel, dass Gott sein Leben doch bitte nochmal verlängert, dass er nochmal doppelt so lang leben darf. Das steht im Psalm 102. Er hat meine Kraft gebrochen auf dem Weg, hat verkürzt meine Tage. Ich sprach, mein Gott, nimm mich nicht hinweg in der Hälfte meiner Tage. Von Geschlecht zu Geschlecht sind deine Jahre. Und er bittet, dass Gott sein Leben nochmal verlängert. Und gleichzeitig ist es ja aber auch ein Ausdruck göttlicher Weisheit, wenn man weiß, dass das Leben bald zu Ende geht. Also beides steht nebeneinander in der Bibel. Es ist eine Form von Segen, wenn man lange lebt. Und gleichzeitig ist es eine Form von Weisheit, wenn man weiß, dass man nicht ewig lebt. Also hier Psalm 90, Vers 12, das ist aus dem Psalm von Mose. So lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Dass wir uns bewusst werden, dass unsere Tage irgendwann gezählt sind. Denn das bringt Weisheit. Wenn wir wüssten, dass wir noch eine Woche zu leben hätten, man würde viel fokussierter die Dinge tun, die wirklich von Wert sind. Also zu wissen, dass das Leben zu Ende geht, bringt Weisheit. Manche Männer und Frauen Gottes, die sind sehr alt geworden in der Bibel. Andere hatten nur ein sehr kurzes, aber dafür ein sehr kraftvolles Leben auch. Manche, die waren fit bis ins Alter, andere waren krank, andere wurden umgebracht. Wir haben alles nebeneinander. Entscheidend ist, glaube ich, dass wir mit dem Ende rechnen. Und dass wir uns fragen, was bis dahin noch geschehen soll. Völlig egal, wie alt wir sind und wie alt wir mal werden. Das Ende, das haben wir nicht in der Hand, aber den Weg dorthin teilweise schon. Den Weg bis zum Ende. Und als letzte Ermutigung für alle, die sich jetzt alt fühlen. Gott hat das Leben in der Hand, auch und erst recht, wenn man alt ist. Einfach noch zwei Verse als Verheißung für die nächsten Jahre. Jesaja 46, Vers 4. Auch bis in euer Greisenalter bin ich derselbe. Und bis zu eurem grauen Haar werde ich selbst euch tragen. Ich habe es getan. Und ich selbst werde heben und ich selbst werde tragen und werde erretten. Und 2. Korinther 4, Vers 16. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Und das wünsche ich uns von Herzen, dass wir das leben und dass die Bestimmungen Gottes fürs Alter in unserer alten Region hier im Erzgebirge in Südwestsachsen, wie wir es von gehört haben, dass das ein Kennzeichen unserer Region wird. Das wäre so, ist natürlich sehr hoffnungsvoll, sehr idealistisch, aber wenn ich mir was wünschen darf, dann, und wenn wir schon so alt sind hier in unserer Region, dann dass wir eine Region werden von hoffnungsvollen Betern und Leuten, die Weisheit in sich tragen, und die von Gott wirklich was weiterzugeben haben an die nächsten Generationen. Und jetzt bete ich nochmal. Gott, wir danken dir von Herzen, dass du eine Perspektive hast für alle Generationen. Keiner ist abgeschrieben in deinem Reich. Keiner ist jemals zu alt, zu krank, zu schwach oder auch nicht zu unerfahren und zu jung oder irgendwas. Sondern du nimmst uns mit hinein in deine Pläne und du hast den perfekten Platz für jeden von uns. Für jede Lebensphase. Jesus, und wir wollen dich ehren und dich anbeten dafür, dass du der perfekte Sohn warst und auch den Vater repräsentiert hast in perfekter Weise. Und wir wollen lernen von dir. Herr, wir wollen von dir lernen, was es bedeutet, auf den Vater zu schauen, den Vater zu ehren. Und wir wollen von dir lernen, was es bedeutet, als Söhne und Töchter zu leben. Und ich bitte dich, dass du uns vorbereitest auf zukünftige Lebensphasen. Und dass wir eine hohe Wertschätzung fürs Alter entwickeln. Herr, ich bitte dich, dass auch unsere Gesellschaft, unsere Kultur, in der wir leben, eine Kultur wird, die die Alten ehrt und die Alten schätzt und alles in Empfang nehmen möchte, was du durch die Alten geben willst, auch für die ganze Gesellschaft. Und natürlich auch für unser geistliches Leben in den Gemeinden. Herr, und ich bitte dich, dass du zu uns weiter sprichst über diese Themen, auch was das Miteinander der Generation betrifft, dass wir verstehen, wie wir die Dinge leben können und was du im Sinn hast für die Orte, wo wir uns befinden, für die Gemeinden, für die Gruppen, wo wir sind, dass wir wirklich Einheit leben können unter den Generationen und dass wir verstehen, was du mit uns tun möchtest, mit Jung und Alt. Herr, wir bitten dich, dass du auch nächste Woche das Thema für uns nochmal lebendig machst, dass wir das Miteinander der Generationen wirklich im Licht, in deinem Licht sehen können. Herr, sei du mit uns, bitte. Amen.